Hallo und herzlich willkommen zu Gesunder Gestaltung, dem Podcast zu Designforschung und Theorie rund um das Thema Gesundheit. Mein Name ist Jonas Rehn, ich bin Designforscher und trage hier zusammen Theorien, Ansichten, Perspektiven und auch Persönlichkeiten rund um die Themen der Gesundheitsförderung durch alle Arten der Gestaltung. Heute eine erste Folge in einer kleinen, ich will fast sagen Miniserie zum World Design Capital 2026. Was es damit auf sich hat, werden wir uns gleich genauer anschauen. Grundsätzlich widmen wir uns in dieser Folge der Frage, wie Design zu einer aktiveren und mündigeren PatientInnenrolle beitragen kann. Und in dieser ersten von mehreren Folgen dieser kleinen Miniserie werden wir vor allem Fragen aufwerfen. Was sind da die relevanten Stellschrauben? Wo sollten wir genauer hingucken? Und im Verlauf des Projektes, was sich über das ganze Jahr hinziehen wird, werden wir hoffentlich nicht nur weitere Fragen sammeln, sondern eben auch konkrete Antworten finden. Der Podcast selbst, diese Folge und eben auch das Projekt werden möglich gemacht vom World Design Capital 2026 und werden von diesem auch gefördert. Wir schreiben das Jahr 2026, zumindest jetzt, wo ich den Podcast aufnehme. Wir haben Januar, ist die erste Folge in dem Jahr. Und in diesem Jahr 2026 sind schon heute sehr viele große Ereignisse geplant. Wir wissen, dass die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika stattfinden soll. Der 98. Oscar wird verliehen. Es wird eine Sonnenfinsternis über Nord- und Mitteleuropa geben, im August, um genau zu sein. Und auch Landtagswahlen stehen an in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Keine Angst, das wird nicht eine sehr generische Folge, denn es gibt auch Design-Events, die in diesem Jahr stattfinden. Und ein besonderes ist nämlich, dass das Jahr 2026 das Projektjahr ist des World Design Capitals in Frankfurt, beziehungsweise dem Rhein-Main-Gebiet. Denn Frankfurt und sein Speckgürtel sind gekürt worden zur Weltdesign-Hauptstadt von der sogenannten Weltdesign-Organisation, die World Design Organization. Und die macht das Ganze alle 2 Jahre. Zuletzt 2024 wurde dort zusammen San Diego in den USA und Tijuana in Mexiko als World Design Capital gekürt. Und davor war es Valencia in Spanien 2022, aber auch Städte wie Helsinki 2012, Seoul 2010 oder auch Kapstadt in 2014 sind dabei. Also man sieht, dieses Konzept World Design Capital wandert wirklich durch die ganze Welt. Und Frankfurt hatte sich da vor einiger Zeit beworben, in einer sehr groß angelegten Aktion, einem Open Call. Alle möglichen Akteure konnten sich beteiligen. Auch wir vom Design-Institut für gesunde Gestaltung haben uns da beteiligt. Und letzten Endes ist dann Frankfurt in die Stichwahl gekommen gegen Riad und hat dort dann auch gewonnen. Und jetzt ist es soweit. Dieses Jahr ist sozusagen das Projektjahr, in dem ganz viel stattfinden wird. Das Projektkoordinationsbüro, nenne ich es mal, vom World Design Capital 2026, hat da wirklich viel Zeit investiert und da ein Projekt zusammengestellt mit ganz, ganz vielen Akteuren aus der Wirtschaft, aus der Kulturwirtschaft, aber auch Vereine, NGOs beteiligen sich da und eben auch wir vom Design-Institut für gesunde Gestaltung. Und das Motto, ne, jede Stadt muss sich da mit einem Thema bewerben, das Motto von Frankfurt ist dieses Jahr Design for Democracy, Atmospheres for Better Life. Und das klingt ja recht breit, ne? Demokratie, Atmosphäre für ein besseres Leben, darunter kann man sich sehr viel vorstellen. Tatsächlich wird das Thema auch vom Projektbüro recht breit verstanden. Wir finden da viele, viele Projekte, die in ganz unterschiedlicher Art und Weise das Thema bespielen. Und ein solches Projekt ist eben auch das, was wir vom Design-Institut dort eingebracht haben. Und das will ich heute so ein bisschen zum Anlass nehmen, über ein, wie ich finde, sehr wichtiges Thema in der gesundheitsfördernden Gestaltung zu sprechen. Es geht nämlich konkret um die Patientenrolle im medizinischen Versorgungssystem. Also so, wie sich PatientInnen fühlen, handeln, wie sie behandelt werden in diesem komplexen System. Und das Projekt hat den Namen Designing a More Active Patient Role in Public Health Services und dem Namen entsprechend geht es eben auch darum, dass wir der Frage nachgehen wollen, was sind eigentlich die Potenziale des Designs, um Patienten eine aktivere, eine mündigere Rolle zu geben. Und Design meint hier, wie so oft auch in diesem Podcast, nicht nur die Gestaltung von Produkten, von dem Stuhl, auf dem Patienten dann sitzen werden oder dem Raum, in dem sie sich bewegen, sondern eben auch von Abläufen im Sinne des Patient Experience Designs oder auch Informationsmedien, Informationen selbst, wie die kommuniziert werden und vielen, vielen anderen Dingen, die eben aktiv konzeptionell gestaltet werden. Und jetzt kann man sich ja fragen, okay, was sind denn sozusagen die Stellschrauben, mit denen man dort zu einer mündigeren und aktiveren Patientenrolle beitragen kann. Und das wollen wir in diesem Projekt herausfinden. Und da will ich kurz zum Projekt, zur Projektstruktur etwas sagen und dann auch nochmal so ein paar Themen ansprechen, die wir da auch thematisch verfolgen und dann im Laufe der Zeit eben auch vertiefen werden. Und in dem Sinne ist diese Podcast-Folge auch eine erste von einer kleinen Reihe zu diesem Projekt. Wir werden da immer wieder im Laufe des Jahres ein, zwei Folgen zu Gehör bringen und dort auch so ein bisschen die Fortschritte dieses Projekts dokumentieren. Das Projekt selbst teilt sich auf in drei Teilbereiche. Angefangen hat das schon im vergangenen Jahr mit dem Beginn einer Umfragestudie, die im Moment auch noch läuft. Also wer da Interesse hat und diese Folge noch rechtzeitig hört, der kann einfach in den Link in den Shownotes klicken. Ansonsten findet man dort dann die Ergebnisse der Umfrage. Und diese Umfragestudie, die befasst sich eben damit, was Standard-PatientInnen, jeder von uns allen eben, für Potenziale findet. Wo sind eigentlich die kritischen Punkte aus der eigenen Erfahrung, wenn es um eine Patientenrolle geht, um Mündigkeit, um eine aktivere Rolle? Wo fühlt man sich gehört? Wo ist es schwierig, Entscheidungen mitzutreffen und viele, viele andere Dinge. Und die Ergebnisse dieser Studie werden dann aufbereitet und fließen mit ein in die zweite Phase des Projekts. Das sind nämlich Workshops. Experten, ExpertInnen-Workshops in unterschiedlichen medizinischen Einrichtungen. Das sind Reha-Kliniken, Krankenhäuser und andere, ja, ich sag mal, medizinnahe Konstellationen, in denen eben ExpertInnen aus Erfahrung, ExpertInnen vom Beruf dort gemeinsam aufeinandertreffen und dieser Frage weiter nachgehen. Und die Ergebnisse des Workshops oder der Workshops wiederum fließen dann ein in die dritte Phase des Projekts und das sind Beteiligungsformate im öffentlichen Raum, bei denen wir wirklich dann in die Fußgängerzonen gehen und gemeinsam mit PassantInnen dieser Frage weiter nachgehen wollen und auch ganz konkret erste Lösungskonzepte erarbeiten wollen. Diese Beteiligungsformate werden stattfinden in Frankfurt am Main, auf dem Römerberg und eben in Bad Sodensalmünster, also einer Kurstadt in einem eher ländlichen Bereich. Und damit wollen wir auch so ein bisschen quasi zwei Regionen, die auch beide in das Gebiet des World Design Capitals fallen, damit bespielen. Ja. Das ist so ein bisschen das Format. Aber jetzt können wir so ein bisschen noch der Frage nachgehen, was heißt das eigentlich, wenn wir über eine mündigere, eine aktivere PatientInnenrolle reden und was hat eigentlich Design damit wirklich zu tun? PatientInnenrolle ist ja durchaus eine sehr komplexe Geschichte, wenn wir da auch historisch uns das vorstellen. Und das sehen wir ja schon so ein bisschen auch im Begriff Patient. Patient stammt nämlich vom lateinischen patiens, also leidend, erduldend ab. Und im Begriff selbst steckt sozusagen schon der, der eben leiden muss. Das ist ja durchaus auch oft der Fall. Aber eben auch eine eher passive Rolle, die dem zugeschrieben wird. Und ich habt ihr oft so ein bisschen diesen Punkt, wenn man das aus einer gestalterischen Sicht betrachtet, kann man durchaus zwei Rollen sehen in dieser Person, die sozusagen, die wir heute als Patient beschreiben wollen. Nämlich einmal, wir können die Person als Patienten verstehen oder eben auch als Kunden. Und das hat durchaus eine ganz andere Konnotation. Patienten, PatientInnen sind Menschen, für die gesorgt wird, die behandelt werden. Und Kunden sind eben Menschen, die versorgt werden, bei denen Anfrage und also Nachfrage und Angebot herrschen und die durchaus auch quasi einen Bedarf haben, der bedient werden muss. Und Jetzt ist natürlich die Situation von PatientInnen durchaus sehr unterschiedlich und in vielen Fällen geht es darum, Personen aktiv zu behandeln, die selbst eine passive Rolle einnehmen. Aber in sehr vielen anderen Situationen ist es durchaus so, dass PatientInnen eine sehr aktive Rolle übernehmen können und sehr stark mitbestimmen können und durchaus auch sollen, was in vielen therapeutischen Verfahren von enormem Vorteil sein kann. Und wenn wir das weiterdenken durch eine gestalterische Brille, dann sehen wir das durchaus auch auf einer Produktebene wiedergespiegelt. Ich will mal zurückspringen, vielleicht so vor 100 Jahren. Ich weiß nicht, wer das gern mal googeln will, der findet da ganz eindrucksvolle Fotos von alten Zahnarztstühlen, also Behandlungsstühlen von ZahnärztInnen. Und die sind ja durchaus super, also sehen fast aus wie so kleine Foltergeräte, sehr mechanisch, sehr, sehr archaisch, will ich fast sagen. Und was diese Gestaltung zeigt, ist eben eine hochgradig funktionale Gestaltung, in dem die funktional aus Sicht dessen, was da passieren muss, aus einer rein mechanisch-therapeutischen Sicht. Da ist jemand, der soll sich dort hinsetzen und mit zu der Zeit optimalen Belichtungsbedingungen soll dort eben behandelt werden, soll gebohrt werden, gefüllt werden. Und der Stuhl ist so gestaltet, dass eben die behandelnde Person optimale Bedingungen hat, gut dort überall drankommt. Der Stuhl ist natürlich noch so ein bisschen gepolstert, indem PatientInnen dort jetzt keine aktiven zusätzlichen Schmerzen erleiden müssen. Aber es gibt keine weitere Dimension der Gestaltung, die hier auf irgendwelche Arten von PatientInnenbedürfnisse eingeht. Das heißt, PatientInnen in diesem Kontext werden als eher, ich würde mal sagen, aus einer gestalterischen Sicht als eher passives Objekt verstanden, das behandelt wird und dessen tatsächlich subjektives Erleben in der Situation der Behandlung sekundär relevant ist, wenn überhaupt relevant ist. Wenn wir jetzt fast forward weiterspringen zu einem ganz anderen Produkt, und da will ich mal den MRT von Philips heranziehen. Natürlich gibt es viele andere Fabrikate, aber ich meine, es war Philips, die als erstes diesen offenen MRT vertrieben haben. Vielleicht sind die auch im Moment auch noch die einzigen Hersteller, die das machen. Wer den kennt, ansonsten auch gerne mal googeln, der wird sehen, dass in dem Fall der MRT keine Röhre ist, die sozusagen rundum geschlossen ist, sondern es sind quasi zwei Scheiben, die übereinander gelagert sind und PatientInnen werden dort quasi zwischen die Scheiben reingefahren. Der große Unterschied aus einer rein formal-ästhetischen Sicht ist, dass dieses Gebilde deutlich offener ist. Das heißt, PatientInnen können vor allem peripher, wenn sie dort drin liegen, in vielen Achsen sozusagen aus diesem Gestell, aus diesem Gerät herausblicken. Und gerade Patienten, die klaustrophobisch sind, die Angst vor engen Räumen haben, sind dort durchaus eher geneigt, dieser Behandlung zuzustimmen und müssen zum Beispiel nicht narkotisiert werden, um dort behandelt zu werden, wenn sie sich das überhaupt zumuten. Und das ist durchaus ein ganz interessantes Produkt, denn, wie ich mir sagen habe, ist es so, dass dieses Produkt gar nicht die optimale Auflösung bietet, sondern diese geschlossenen, je nachdem, über welches Produkt wir hier reden, die geschlossene Bauweise hat oft eine höhere Auflösung, ist quasi aus einer rein diagnostischen Sicht oft die bessere Wahl. In vielen Fällen ist es aber eben für PatientInnen die angenehmere Wahl, dieses offene Konzept zu verwenden. Und wir sehen hier also eine gestalterische Entscheidung, das so offen zu führen, aus einem zentralen Punkt, nämlich das subjektive Erleben des Patienten. Natürlich ist es so, dass er weiterhin gerade in dieser Situation eine passive Rolle hat, ne? Denn letzten Endes gibt es da nichts weiter zu tun. Liegen, nicht bewegen, das Gerät tut seine Arbeit. Aber Gestaltung wird hier deutlich als eine Tätigkeit, die explizit das subjektive Erleben so priorisiert, dass eben die technische Performance zum Teil eben eingeschränkt ist, um die Funktionalität überhaupt gewährleisten zu können, nämlich die, dass Angstpatienten hier auch einfach mitmachen und Compliance gesteigert wird. Und wenn wir jetzt einen Schritt weit weiterdenken zu den ganzen Wearables, die wir heute sehen, zum Beispiel kontinuierliche Glukosemonitore, was natürlich wieder ein ganz anderes Produkt ist, in einer ganz anderen Dimension, aber da sehen wir eben Produkte, gerade in der Prävention oder auch in der Behandlung von chronischen Erkrankungen, die inhärent so ausgelegt sind, dass sie als medizintechnische Produkte von PatientInnen bedient werden und dass PatientInnen aktive oder Akteure im Genesungs- oder im therapeutischen Verlauf sind und sozusagen mit ins Boot geholt werden, um sich schulen zu lassen, um den Umgang mit Krankheiten zu erlernen. Das finden wir natürlich in vielen unterschiedlichen chronischen Erkrankungen wieder, aber hier zeigt sich eben auch, dass Produkte explizit dafür entwickelt werden und weiterentwickelt werden, dass mehr Autonomie und mehr Verantwortung PatientInnen übertragen werden. Also in diesen Produkten merken wir auch aus einer gestalterischen Sicht, dass PatientInnen eine aktivere Rolle erfahren. Und ich will nochmal zurückspringen sozusagen oder eigentlich in die Gegenwart springen, wenn wir uns Gestaltung heute angucken. Wir gehen mal so in den therapeutischen Kontext, in Kliniken, in Arztpraxen. Dann finden wir durchaus viele Settings, in denen wir der Frage nachgehen könnten, wie können wir hier zu einer aktiveren, mündigeren Rolle beitragen. Mein Lieblingsbeispiel ist oft die Situation beim klassischen, in der hausärztlichen Versorgung. Wer das hört, kann sich ja gerne mal so ein bisschen da mental hineinversetzen. Wie ist das bei einem selbst? Wie sieht da die hausärztliche Versorgung aus? Oft ist es so, es gibt einen Konsultationsraum. Wir haben ein zeitliches Setting, was ja in der heutigen Zeit im deutschen medizinischen Versorgungssystem so gestaltet ist, dass eben HausärztInnen sehr, sehr wenig Zeit pro Kopf haben. Das haben sie gar nicht selbst zu verschulden, sondern so ist das System tatsächlich angelegt. Und dort treffen wir oft auf einen Schreibtisch. Hinter dem Schreibtisch sitzt das ärztliche Gegenstück zum PatientInnen. Und dazwischen ist eben oft ein Computer, ein Monitor angelegt. Und Arzt oder Ärztin sehen sozusagen im Monitor die Befunde, sprechen über oder am Monitor vorbei mit dem Patienten, der Patientin über die Befunde und wir bleiben sozusagen als Patient ein Stück weit im Dunkeln, hören uns das an und in Ausnahmefällen wird uns dann noch irgendwas visuell erklärt. Wenn wir das Ganze jetzt übertragen auf einen Facharzt, in vielen Fällen ist es so, dass wir dort durchaus am visuellen Geschehen teilnehmen, wenn wir Röntgenbilder sehen sollen. Und gerade im zahnmedizinischen Kontext ist es ja durchaus total gängig, dass nicht nur die behandelnden ÄrztInnen dort einen Monitor haben und quasi sehen, was die Befunde sind und die Röntgenaufnahmen, sondern durchaus auch ein Monitor explizit für den Patienten am Behandlungsstuhl platziert ist und dieser Monitor nicht nur zur Unterhaltung genutzt wird, sondern eben auch zur Information, wie sieht im Moment die Bohrung aus, warum muss hier agiert werden, wie sieht die Intervention, wie sieht das Ganze nach der Intervention aus. Also wirklich eine Information, eine Transparenz. Für einige ist das ja durchaus auch eher abschreckend, die wollen das gar nicht sehen. Aber zumindest zeigt hier Gestaltung, zeigt hier das Setup, dass wir die Möglichkeit haben und auch die Erlaubnis haben, diese Informationen zu erhalten. Ja, also wir rücken in die Rolle, informiert zu werden. Und gerade im Mund, ein Bereich, in dem wir ja selbst nicht so einfach ohne weiteres hineingucken können, ist das durchaus eine gestalterische Entscheidung, die bewusst getroffen ist, um PatientInnen hier mehr Transparenz zu verschaffen. Und das können wir uns auch vorstellen in der klassischen hausärztlichen Versorgung. Da gibt es ja durchaus auch Ansätze, auch in fachärztlichen Settings, wo der Tisch zum Beispiel so angeordnet ist, dass wir über Eck mit einem Patienten, also Patient und ärztliches Personal aufeinandertreffen. Da gibt es durchaus auch spannende Studien, wie das die Kommunikation verändert. Allein wenn der Monitor schon so beschaffen ist, dass er per se erstmal von beiden betrachtet werden kann. Oft ist es dann nötig, dass PatientInnen bzw. ärztliches Personal noch einen eigenen zusätzlichen Laptop haben, um sich da eigene Notizen nochmal zusätzlich zu machen. Aber generell zeigt hier der Aufbau, der signalisiert selbst schon, dass PatientInnen hier das Recht haben, diese Befunde zu sehen, nachzufragen, mit on board zu kommen. Und jetzt kann man das natürlich ins Größere ziehen und überlegen, okay, wie ist denn hier das Setting? Will man überhaupt in einer Situation, wo ÄrztInnen eigentlich nur wenige Minuten, teilweise noch weniger als eine Minute, wirklich effektiv Zeit haben für so eine Konsultation, diese Bühne öffnen, ja, diese Diskussion nochmal erlauben? Aber das ist eine Diskussion, die, glaube ich, an einer anderen Stelle nochmal geführt werden muss. Aus einer rein gestalterischen Sicht, was dieses Möbelstück, was diesen räumlichen Kontext angeht, ist das durchaus eine sehr bewusste Entscheidung, die uns ermöglicht, eben das PatientInnen eben aktiver ins Geschehen eingebunden werden und damit überhaupt erst in die Situation geführt werden, hier aktivere Fragen zu stellen. Und so kann man das auch weiterdenken, wenn wir über ärztliche Konsultationen nachdenken. Wie ist überhaupt die räumliche Beschaffenheit dort? Habe ich da überhaupt, die Akustik, die räumliche Situation, um in Ruhe eine Diskussion auf Augenhöhe zu führen? Und da gibt es ja durchaus eine Vielzahl an Stellschrauben, an die man hier denken kann. Ein ganz klassisches, fast schon banales Beispiel ist der Kittel. Es gibt durchaus Krankenhäuser, bei denen ÄrztInnen nicht mit weißem Kittel rumlaufen, sondern in Anzügen. Und um sozusagen stärker zu vermitteln, unsere PatientInnen sind hier Kunden, unsere PatientInnen werden bedient, nicht behandelt. Darüber kann man sich streiten und auch was das wiederum kommuniziert, kann durchaus auch in der zunehmenden Ökonomisierung des Gesundheitssystems auch hinterfragt werden. Wir wissen aber auch, dass es eine Weißkittelhypertonie gibt, also dass PatientInnen im Anbetracht von ÄrztInnen oder auch Pflegekräften in einem weißen Kittel in diesem Kontext überhaupt einen höheren Blutdruck, Hypertonie eben zeigen, als sie das im häuslichen Kontext zeigen würden. Also eine Verfälschung, weil eben diese Situation aufgeladen ist und gewisse Insignien, wie eben der weiße Kittel, dort zu einem höheren Blutdruck führen. Jetzt kann man sich ja durchaus auch ausmalen, was das bewirkt mit meiner Selbstwahrnehmung als Patienten. Traue ich mich hier, gewisse Fragen zu stellen? Fühle ich mich hier in Ruhe und auf Augenhöhe behandelt, um hier auch nochmal nachzufragen, wenn ich was nicht richtig verstanden habe, gerade wenn wir es hier mit vulnerablen Gruppen zu tun haben, die unterschiedliche Arten von Einschränkungen haben, ist das ja durchaus ein sehr legitimer und in Einzelfällen auch sehr, sehr relevanter Punkt, der hier betrachtet werden kann. Welche Störstimuli sind in diesem Kontext vertreten? Welche Unterstützungssituationen werden hier mir geboten, um mündig diese Diskussion zu führen? Und da will ich so einen kleinen Exkurs wiederziehen zum Patient Experience Design, was ich ja durchaus öfters in diesem Podcast hier erwähne. Also der Überlegung, wie wir längere Dramaturgien im Kontext zum Beispiel von therapeutischen Behandlungen, aber auch überhaupt im medizinischen Kontext, wie wir die orchestriert gestalten können im Sinne einer Patient Journey. Und da ist es ja durchaus eine legitime Frage zu überlegen, wann werden zum Beispiel welche Informationen vermittelt, wann müssen welche Entscheidungen getroffen werden, wie viel Vorlaufzeit haben PatientInnen, sich zu informieren, welche Medien werden denen angeboten. Wie gut werden Sie informiert darüber, dass dann und dann eine gewisse Entscheidung ansteht? Und da kann man sich jetzt durchaus alle möglichen Fragen oder Kontexte vorstellen. Ganz klassisch sind natürlich diese Konsultationen vor medizinischen Eingriffen, die ja oft, wenn sie eben geplant sind, eben auch ausreichend Vorlauf bieten. Und viele Einrichtungen bieten hier ja auch durchaus sehr gutes Material oder verweisen auf einschlägiges Material. Aber in vielen Fällen ist da durchaus auch Verbesserungspotenzial zu sehen. Auch die Frage, wie wird hier Informationen vermittelt? Ist es zielgruppengerecht? Wir haben ja durchaus da so ein bisschen dieses Spagat zwischen, auf der einen Seite haben wir hier einen sehr komplexen Sachverhalt. Medizinische Kontexte, medizinische Themen sind ja in der Regel sehr komplex, weil sie mit vielen unterschiedlichen Aspekten unseres Körpers, unserer Psyche und anderen Aspekten verbunden sind. Und gleichzeitig ist es so, dass diese Informationen in der Weise aufbereitet werden sollten, dass Personen, die kein oder nur wenig Hintergrundwissen haben, in der Lage sind, eine informierte Entscheidung zu treffen. Und wahrscheinlich bedarf es hier auch einer zielgruppenangepassten Kommunikation, die nicht für jede Person sozusagen in der gleichen Weise stattfinden kann. Vielleicht muss hier auch PatientInnen die Möglichkeit gegeben werden, selbst zu wählen, auf welcher Komplexitätsebene das stattfinden kann. Und das, was jetzt hier sehr aufwendig und sehr komplex vielleicht auch in der gestalterischen Herangehensweise klingt, ist, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr so schwierig. Und spätestens im Zeitalter von KI eröffnen sich hier ganz neue Wege. Und ich glaube, es gibt kaum noch jemanden, der nicht die KI zu irgendwelchen medizinischen oder therapeutischen Themen befragt hat. Aber die Frage ist ja, wie können wir hier KI vielleicht auch ein Stück weit gezielter, kontrollierter, aufgabenspezifischer einsetzen, vielleicht auch speziell konzipieren, einbinden in therapeutische und diagnostische Prozesse, um das meiste herauszuholen und eben auch aktiv die Bedürfnisse von PatientInnen, aber eben auch Personal zu adressieren. Und in unterschiedlichen Vorgesprächen, nicht nur zu dem Podcast, sondern überhaupt auch zu diesem Projekt, habe ich auch immer mal wieder diese beiden Seiten gehört. Ne? Auf der einen Seite ist es so, klar, wir wollen eine mündigere, aktivere PatientInnenrolle. Wir wollen, dass hier eine Kommunikation auf Augenhöhe entsteht, dass PatientInnen in die Lage versetzt werden, zu verstehen, was da passiert, die richtigen Entscheidungen treffen, mitmachen, Behandlungen unterstützen. Aber es gibt eben auch die andere Seite, wo ich durchaus von Fachkräften auch gehört habe, wir wollen gar nicht, dass die PatientInnen da hier eine zu aktive Rolle einnehmen. Dafür haben wir gar keine Zeit. Oder die haben da gar nicht die Befähigung dazu. Wir haben hier Prozesse, die sind optimiert. Die therapeutischen Entscheidungen werden in der Regel von denen getroffen, die eben die meiste Ahnung hier davon haben. Und das ist nicht das Gros der Diskussionsteilnehmer, mit denen ich da gesprochen habe, aber durchaus auch eine Meinung, die eben wiederzufinden ist im medizinischen Alltag. Und mag es durchaus auch Situationen geben, wo die sehr, sehr nachvollziehbar sind, wenn wir über die Notfallversorgung sprechen, über Notaufnahmen, denen Entscheidungen schnell getroffen werden müssen, wo diese Schwelle zwischen PatientInnen informieren und PatientInnen in Entscheidungen einbinden, ein sehr schmaler Grad ist, der in Einzelfällen durchaus auch abgewogen werden muss vom ärztlichen Personal. Also ein Feld, was sehr, sehr komplex ist, wo wir sehr viele Fragen uns stellen dürfen und wo wir auch Design als Herangehensweise, Design als Methodik, als Blick auf die Welt immer wieder neu hinterfragen dürfen. Und das ist eben Gegenstand dieses Projektes, was ja jetzt erst so langsam anläuft. Vor diesem Hintergrund bietet der Podcast hier vielleicht auch, also die Folge heute, nicht direkt konkrete Antworten, aber öffnet so ein bisschen Fragen. Und das war so ein bisschen mein Ziel heute, diese Fragen ein wenig vorzustellen. Wir werden in den nächsten Monaten sicher noch viel, viel mehr Fragen dazu gewinnen und hoffentlich auch ein paar Antworten. Aber wen es interessiert, wer hier Interesse hat, auch mitzudenken, der ist herzlich eingeladen, eben auf diese Folge zu kommentieren, auch den Newsletter zu abonnieren. Da ist ja auch immer wieder jetzt Neuigkeiten aus dem Projekt geben. Wer noch Zeit hat, auch an der Umfrage noch teilzunehmen. Und ansonsten hören wir uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß und alles Gute. Ja, das war wieder der Podcast Gesunde Gestaltung. Ich hoffe, das war interessant und vielschichtig. Jeder, der sich da weiter informieren will, auch auf dem neuesten Stand bleiben will, zu ergänzenden Informationen, kann den Newsletter abonnieren unter www.gesunde-gestaltung.de/newsletter. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bleiben Sie am Ball. Bis bald.